Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist wieder soweit, die Leitung steht und sie steht zum letzten Mal in diesem Jahr. Es ist das große Abschlussgespräch unseres Podcasts. Mein Name ist Ulrich Becker, ich bin Chefredakteur der Südwestpresse und am anderen Ende der Leitung sitzt
Hendrik Roth, Chefredakteur der Schwäbischen Zeitung, und ich höre schon so einen Triumph in deiner Stimme.
Ja, es ist natürlich, ich wurde schon, also es gibt es ja gar nicht, also Podcast wirkt ja doch vielleicht, ich weiß es ja gar nicht, auf jeden Fall wurde ich schon darauf angesprochen, auf unseren Running Gag.
Ja.
Und ich habe hier in der Redaktion schon zugeben müssen, ich sag mal so, um den Parteitag, also das war ja, glaube ich, der 6. Dezember, wenn ich mich recht erinnere.
Redest gerade von unseren aufrechten Sozialdemokraten.
Ja, von den aufrechten, Entschuldigung, genau. Also ja. Um das den Zuhörern zu erklären, also den aufrechten Sozialdemokraten, die in einem denkwürdigen Parteitag dann Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken gemäß des Mitgliederentscheids auf den Thron gehoben haben, auf den SPD-Thron. In diesen Tagen dachte ich, oh, die Flasche Wein ist verloren. Aber dann kam Kevin und sagte, ach komm, es ist ja alles nicht so schlimm und wir bleiben vielleicht doch in der Koalition und man muss ja erstmal verhandeln. Und deshalb, also diese Koalition, und ich glaube, ich hänge mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster, am 16. Dezember mittags um kurz vor eins, ich glaube, diese Koalition hat zumindest über den 31.12. Bestand und damit wäre die Wettschuld einzulösen.
Genau, und es soll ja auch noch ein paar Hörer geben, die unseren Running Gag nicht kennen. Also der war so, ich mache die Kurzform, ich habe gesagt, die Große Koalition überlebt in diesem Jahr nicht und wir werden Weihnachten vor einer anderen Situation stehen und dementsprechend habe ich die Wahl verloren. Obwohl ich es zugebe, haarscharf, oder? Haarscharf. Ich war kurzfristig der Meinung, jetzt habe ich sie, aber
ja, also ich dachte auch, es stand ja auf der Kippe und die SPD, wäre sie konsequent geblieben und hätte Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken auch, hätten sie das eingelöst, was sie dann in dem Wahlkampf vor ihren SPD-Mitgliedern alles behauptet haben. Also hätten sie das eingelöst, wärst du natürlich der strahlende Sieger gewesen.
Und deshalb bin ich auch in meiner Kritik an diesem Verhalten so hart. Ich kann doch nicht in einer parteiinternen Wahl, wo ich nicht gegen den politischen Konkurrenten aus anderen politischen Lagern kämpfe, sondern in meinem eigenen Laden, da kann ich doch nicht die ganze Zeit sagen, so Leute, wir sind konsequent, wir halten die Große Koalition für einen dramatischen Fehler und so weiter. Und dann werde ich gewählt und dann sage ich, April, April, und jetzt werde ich polemisch, Dienstwagen ist ja auch ganz geil und so weiter und so fort. Nee, es geht nicht, es geht einfach nicht.
Mich erinnern die beiden, ja? An die Augsburger Puppenkiste, ja auch nicht so weit von uns entfernt.
Immer gern gesehen. Urmel.
Walter-Borjans.
Wer ist das Urmel, frage ich mich.
Urmel aus dem Eis. Aber Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken, die hängen so an ein paar Fäden und oben über diesen Fäden an den Kreuzen, an denen die Puppenspieler so ziehen, da steht der Kevin und lässt die tanzen, wie er will. Und der Überzeugung bin ich ganz klar, die beiden sind ein Kunstprodukt von Kevin Kühnert. Und da muss ich einfach sagen, Chapeau. Ich bin sicherlich nicht seiner politischen Meinung in allen Punkten, aber und in vielen Punkten.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Chapeau, wie er die Partei an der Nase herumführt, wie er die beiden instrumentalisiert hat und ein Norbert Walter-Borjans auf einen linken Flügel gestellt hat, auf den ich ihn bisher nie vermutet hatte. Und ich glaube, da steht er auch nicht wirklich. Frau Esken kann ich gar nicht recht beurteilen, weil ich ihre bisherige politische Karriere gar nicht wirklich verfolgt habe.
War auch schwierig,
im Landeselternbeirat als stellvertretende Vorsitzende in Baden-Württemberg. Aber das ist eine andere Geschichte. So, und Kevin Kühnert ist mit Abstand der rhetorisch stärkste Mann zur Zeit in der SPD, der vieles von dem, was er wollte, durchgesetzt hat. Und ich glaube, Kevin Kühnert ist auch so intelligent, und das intelligent ist er allemal, dass er weiß, Opposition ist Mist, um Franz Müntefering zu zitieren, und er in der Opposition nicht viel bewegen kann und auch ganz schnell in der Versenkung verschwinden kann. Und er hat sich dafür entschieden, zunächst mal aus der Regierung heraus weiter zu agieren. Und obwohl er ja nur im Präsidium jetzt sitzt.
Na gut, er ist immerhin jetzt stellvertretender Parteivorsitzender. Hätte man auch nicht gedacht. Ich bin ein bisschen anderer Meinung. Ich glaube, der Junge wird, das ist jetzt disputierlich, ich ziehe es zurück. Herr Kühnert wird in meinen Augen überschätzt. Die Jusos waren, soweit ich irgendwie ansatzweise politisch denken kann, immer gut für Randale und ein bisschen Stimmung in der Bude. Aber so richtig durchgesetzt haben sie eigentlich nie was. Von daher, früher Gerd Schröder, Stammokap und nichts von überdauert. Ich glaube, Kühnert, ja, es spielt ein bisschen mit rein, aber du hast ja auch NRW-Wurzeln, so wie ich. Mein Gefühl war immer mal bei Besuchen in Nordrhein-Westfalen, da war so ein grundsätzliches Gegrummel und Norbert Walter Borjans hat so die SPD-Basis, zumindest in diesem wirklichen Hotspot für die SPD in Nordrhein-Westfalen, so, ja, da war ein bisschen so Johannes Rau-Revival und dann, wie sie dann gesagt haben, Willy Brandt ist back und so, wo ich echt denke, ups, beides trifft nicht so richtig. Aber es ist eine ganz seltsame Gemengelage und da bin ich jetzt wieder bei dir, die der Kühnert extrem intelligent ausgenutzt hat.
Naja, also erstens sind es große Schuhe, die da hingestellt worden
sind. Ich glaube,
also
ziemlich zu große.
Willy Brandt und Johannes Rau. Und ich meine, Norbert Walter Borjans war ja mal Sprecher von Johannes Rau. Also ich weiß auch nicht, daran würde er sich sicherlich ein bisschen verheben. Aber Kevin Kühnert hat natürlich auch die Schwäche der SPD genutzt. Man muss, also böse wäre jetzt, da wird der Einäugige unter dem blinden König. Das ist böse, das nehme ich auch schon wieder zurück.
Ja, gut so.
Aber was klar ist, dass sie, und das nehme ich nicht zurück, dass sie wirklich hervorragende Leute, wie zum Beispiel, auch da wieder, politisch bestimmt nicht immer eine Meinung, aber eine wirklich erfahrene Politikerin mit viel, ja, also die hatte Gespür, Andrea Nahles, die ist in die Wüste geschickt worden, Olaf Scholz, na gut, der hat vielleicht nicht das Charisma, aber viel Erfahrung, hat Hamburg erfolgreich geführt, in die Wüste geschickt worden, und so kann man ja die Liste beliebig fortführen, derer, die die SPD einfach in die Wüste geschickt hat. Und da war am Ende einfach keiner mehr übrig. Und dann kommt halt jemand, der sehr eloquent ist, der sehr geschickt ist, der eine Hausmacht hat, nämlich die Jusos, und kann dann die Geschicke der Partei in großen Teilen bestimmen. Und da würde ich sagen, auch ein bisschen selber schuld. Und ich bin gespannt, da bin ich wirklich auf das nächste Jahr gespannt, was die SPD in dieser Koalition erreichen kann. Ob das stimmt, in der Opposition könne sie sich erneuern oder ob sie in der Koalition weiterhin Politik macht und da wieder Stärke gewinnt. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Nee, ich bin auch, lass mich das polemisch zusammenführen, ähnlich wie Corbyn bei der Brexit-Entscheidung. Was Kevin Kühnert da alles so vorschlägt und alles eloquent, das hört man sich ja immer ganz nett anzuhören und so weiter, weil es nicht so gestanzt ist, wie auch immer. Nur, ich verkürze, in meinen Augen versucht er mit den Theorien und noch nicht mal mit der Praxis, mit den Theorien des 19. Jahrhunderts Antworten auf das 21. zu finden. Ich muss sagen, Meister Kühnert, ich glaube, auch da, lieber Genosse, da verhebst du dich. Nicht nur diese zwei jetzt Spitzenkandidaten, sondern insgesamt. Die SPD hat keine Antwort auf die Digitalisierung. Sie hat keine Antwort auf eine völlig veränderte Struktur in der Gesellschaft. Ist für mich ein bitteres Urteil, weil ich meine, es ist die älteste demokratische Partei in Deutschland. Also viel mehr als Tradition. Ganz, ganz wichtig für die Demokratie an und für sich. Und die, ja, zerlegen sich in einer Art und Weise, dass theoretisch die CDU freuen kann. Nur die CDU steht fast ein bisschen zeitversetzt vor ähnlichen Problemen.
Naja, wenn du mal liest, Heribert Prantl, ex-stellvertretender Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, heute Autor und Kolumnist, hat vor zwei oder drei Tagen gesagt, das Programm, das die SPD jetzt verabschiedet hat, das Sozialstaatsprogramm, sei historisch und das Wichtigste seit dem Godesberger Programm 1953, weil sie Antworten finden, weil sie sich für Homeoffice, für mobiles Arbeiten, also für das Recht darauf der Arbeitnehmer, dieses zu benutzen, einsetzen, weil sie Antworten auf die Digitalisierung haben. Also sie beschäftigen sich schon damit. Also das finde ich manchmal auch so ein bisschen, das ist zu viel Bashing gegen die SPD, dass sie sich gar nicht damit beschäftigen würden. Ich glaube, sie bekommen einfach das, was sie an Inhalten haben, überhaupt nicht mehr an den Mann und die Frau nicht verkauft. Und das ist das, was wir sicherlich schon vor einem Jahr hier im Podcast besprochen haben. Gemessen an dem, was sie an Politik machen, sind die Ergebnisse in den Umfragen und Wahlen lausig, obwohl man ja sagen kann, sie haben ja Erfolge eingefahren aus der Sicht ihrer Klientel. Und
die sie aber in meinen Augen gar nicht mehr hat.
Ihr habt einfach ein Verkaufsproblem und ihr habt nochmal, ihr habt keine Nase an der Spitze, keinen Menschen an der Spitze, der das glaubhaft verkörpert.
Ja, aber ich auch Einspruch bei Prantl als Ex-Staatsanwalt wird das ja auch akzeptieren. Sorry, wir sind ja nicht eine reine Dienstleistungsgesellschaft, wir sind noch eine Industriegesellschaft, wir sind ein Industriestaat und da fällt mir das Homeoffice für die Produktion des BMWs oder die Tonne Stahl oder was weiß ich, das chemische Produkt von BASF fällt mir ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Wie auch immer, ich glaube nach wie vor, die Sozialdemokratie in ganz Europa hat ein großes Problem, weil sie definitiv keine Antworten hat. Aber ich will jetzt mal versuchen, elegant rüberzulenken. Ja. Haben denn die Grünen Antworten? Kretschmann kandidiert wieder auf Bundesebene, ist das Duo, was jetzt die Partei repräsentiert, sehr populär und Stand heute kommen die lässig über 20%.
Also zumindest haben sie jemand, der die Antworten am nettesten erklärt.
Ja.
Und das heißt, der Heilige Robert, der ja übers Wasser laufen kann.
Ich finde, er ist ein wenig schwurbelig.
Und die schlaue Annalena, Annalena Baerbock, die wirklich eine ganz tolle Rolle spielt. Aber, und das muss man auch sagen, sie haben natürlich Antworten auf die Fragen, die jetzt gestellt werden. Was will ich damit sagen? Dieses Jahr, wenn wir auch jetzt heute so ein bisschen zurückblicken auf 2019, hat natürlich einen Höhepunkt in der ökologischen Bewegung mit dieser Massenbewegung Friday for Futures gebracht. Und diese Welle, die sie nach oben gespült hat, die ist natürlich ein Stück weit vergleichbar auch mit dem, was in Fukushima passiert ist vor 8 Jahren. Sie hat natürlich im Moment Konjunktur, diese grüne Bewegung. Und die Frage ist, wie nachhaltig ist das? Welche Antworten haben Sie dann auch auf die neue Arbeitswelt? Welche Antworten haben Sie auf Digitalisierung? Welche Antworten haben Sie auf gesellschaftspolitische Probleme, die uns in diesem Land wirklich erfassen, weil eine gewisse Schere zwischen reich und arm, gebildet, ungebildet entsteht? Und da sage ich mal, naja, also ob sie da so viel weiter sind als die anderen Parteien, das wage ich noch zu bezweifeln. Die Grünen hatten dieses Jahr Konjunktur und mal sehen, wie weit die Konjunktur trägt.
Da bin ich bei dir und es ist auch eine Frage mittlerweile fast einer gewissen Beliebigkeit, denn die Grünen werden nun nicht die absolute Mehrheit holen und wenn man dann so mit manchen spricht, wenn man in Baden-Württemberg mit Grünen spricht, dann ist natürlich ganz klar eine Koalition mit der Union angestrebt. Wenn man mit Grünen im Bund spricht oder in anderen Bundesländern, dann wird ein bisschen geträumt von Rot-Rot-Grün. Ich habe letztens was gehört, sogar von einer Ampelkoalition. Also man ist auch bereit, nochmal wieder sich mit der FDP zusammenzusetzen. Und dann trotzdem, trotz dieser wechselnden potenziellen Koalitionspartner, dann klar zu sagen, was man will. Es wird auch eine ganze Spur schwieriger, denke ich mal, im nächsten Jahr für die Grünen. Und ein kleines Indiz ist doch auch die Tatsache, dass Kretschmann so früh gesagt hat, ich kandidiere wieder. Er will mit diesem Bonus des Übervaters von Baden-Württemberg, der ja auch mal als Bundespräsident gehandelt wurde. Die Grünen brauchen diesen Kretschmann, um wirklich erfolgreich eine Wahl zu gewinnen in diesem Fall.
Ja, das glaube ich auch. Also ohne Kretschmann ist die baden-württembergische Grüne Partei sicherlich zwischen 5 und 10% in Anführung weniger wert, also würde sie weniger erreichen. Da bin ich vollkommen bei dir. Man muss natürlich auch sagen, die Grünen haben gerade im letzten Jahr, ganz im Gegensatz zu den anderen Parteien, ihre internen Streitigkeiten auch intern gelassen. Also selbst als Cem Özdemir für den Fraktionsvorsitz im Bundestag kandidiert hat, ist es, finde ich, sehr geräuschlos abgelaufen. Er ist unterlegen in der Abstimmung, das war es dann auch. Also da hat es kein Zerfleischen, kein Gestreite gegeben und das machen ja beide großen Parteien oder ehedem groß, die SPD ehedem groß und die CDU ja auch vor, wo ja zwischen Merz und Kramp-Karrenbauer und zwischen eher den konservativen Kräften in der CDU und den eher liberaleren sich heftigst gestritten wird. Das haben die Grünen vermieden und ich glaube, Streit kommt nie gut an, also muss man sagen, das haben sie richtig gemacht, aber ich bin bei dir, die sind irgendwo an der Decke, die kommen nicht mehr weiter. Ich habe ja mal behauptet in Baden-Württemberg, die könnten vielleicht noch viel mehr Prozent bekommen. Also das nehme ich heute zurück und würde sagen, es geht ohnehin kaum noch, dass eine Partei über 25% bekommt, weil sich diese Parteienlandschaft so ausdifferenziert hat, dass eine große Volkspartei mit 40% heute kaum noch denkbar ist.
Da mal Butter bei die Fische und ich meine, die Flasche Rotwein bekommst du jetzt. Wie wär's denn für eine Wette für 2020? Kriegen wir 2020 Neuwahlen oder wird alles dann doch nach den Plänen von Merkel jetzt so laufen, dass Merkel die Legislaturperiode als Kanzlerin 21 beendet?
Ich wette nicht mehr auf die Koalition in 2020, aber ich wette gegen Neuwahlen.
Das ist gemein, das war nämlich mein Gedanke, den wollte ich jetzt vortragen.
Erster.
Ah, das ist echt eine große Sauerei. Dann reden wir doch mal über die CDU. Kanzlerkandidat, ja, ich verkürze jetzt, damit mal ein bisschen Schwung hier nochmal reinkommt. Weder AKK noch Friedrich Merz.
Oh, da halte ich gegen. Also, da halte ich gegen. Friedrich Merz wird nicht Kanzlerkandidat, sondern AKK.
AKK hat in meinen Augen keine Mehrheit. Man hört immer wieder Einschätzungen von CDU-Leuten, dass das vielleicht doch eine Nummer zu groß wird, dass sogar wohlmeinend dem Merkel-Kurs verbundene Mitglieder sagen, boah, das überzeugt uns alles nicht so richtig. Nur das Problem ist, wenn man die dann fragt, ja, wer überzeugt euch denn? Dann kommt jetzt tatsächlich nach diesem Parteitag, der jüngst in Leipzig war, fällt der Name des bayerischen MP Söder recht häufig. Aber dann auch direkt die Relativierung, ja, das kommt vielleicht für ihn zu früh, er muss mal eine Landtagswahl richtig gewonnen haben. Und dann wird's dünn. Und dann kommt Jens Spahn oder Armin Laschet. Keine Ahnung, aber ich bleibe dabei. Auch AKK wird es nicht.
Naja, also das schauen wir mal, weil du hast das Problem ja schon genau beschrieben. Es ist natürlich so, dass es eine große Unzufriedenheit innerhalb der Partei gibt. Die hat ja schon zu Merkel-Zeiten bestanden, aber die Merkel hat das qua Amt zugedeckt. Bei AKK äußert sich das im Moment wesentlich stärker. Aber die anderen Konkurrenten blockieren sich gegenseitig. Da gibt es ja viele Gründe, warum das dann am Ende nicht ausgehen könnte. Jens Spahn ist noch sehr jung. Ich glaube, da fehlt die Akzeptanz in der CDU, dass er jetzt bereits Kanzlerkandidat würde. Markus Söder wird abwarten. Der weiß, dass er als CSUler natürlich oben im Norden große Probleme hätte. Und ob er so.
Da bin ich mir nicht so sicher mehr.
Ja, aber ich schätze ihn ein. Er wird ein bisschen abwarten, ob er aus dieser Position herauskommen will. Armin Laschet hat ein Riesenproblem. Wenn Armin Laschet sich entscheiden will, Kandidat zu werden, dann ist vorbei mit NRW, weil der NRW-Ministerpräsident kann nur aus der Mitte des Landtages gewählt werden. Er müsste sich also im März wieder zu den Landtagswahlen stellen, die im März 21 vor den Bundestagswahlen liegen. Also das ist alles nicht so ganz einfach. Und ich glaube, die Kandidaten werden sich alle gegenseitig blockieren und am Ende, und wenn man es jetzt negativ formulieren will, bleibt der kleinste gemeinsame Nenner übrig. Und der heißt AKK. Und sie ist die Parteivorsitzende. Nicht vergessen, sie ist die Parteivorsitzende. Und sie steht einer Partei vor, die jetzt schon 16 Jahre,
ja,
von Angela Merkel geprägt worden ist. Und sie steht in der Tradition von Angela Merkel. Also all das sollte man nicht außer Acht lassen.
Und das ist für mich so ein Argument. Für einen, der die Merkel-Zeit teilweise kritisiert, aber im Großen und Ganzen sagt, das hat Merkel grundsätzlich recht gut gemacht, mit aller Distanz. Und jetzt habe ich das Gefühl, wenn man mit CDU-Leuten spricht, die wollen Cut, die wollen was Neues. Und AKK ist, ja, Merkel auf Saarländisch, andere saarländische Politiker auch hier schon oft kritisiert, wie zum Beispiel der Außenminister Maas, wo man regelmäßig sieht, das ist alles eine Nummer zu groß für ihn. Ja, also da bin ich wirklich skeptisch. Aber wie du sagst, es ist alles miteinander verwoben, irgendwie, irgendwann und irgendwo. Und schon sind wir wieder nämlich bei den Grünen. Dann hat tatsächlich, wenn die Grünen mit dem Kanzlerkandidaten um die Ecke kommen, der oder die echte Chancen, Kanzler zu werden. Das hätte man mal vor ein, zwei Jahren sagen sollen. Da wäre man eigentlich gefragt worden, haben Sie irgendeine Pille verwechselt?
Ja, also
ja.
Ich meine, warum nicht? Also ich meine, die Parteienlandschaft hat sich ja ausdifferenziert und dann wird halt ein grüner Kanzler. Ich finde es auch, also ich hätte es vor 3 Jahren nie zu vorausgesagt, niemals. Aber warum nicht? Warum nicht?
Ja, vielleicht wegen Kompetenz. Weil Also es wird hier, also ich bin jetzt mal heute, bin aber ich ein bisschen auf Krawall gebürstet. Ne? Es wird also von den Gegnern von AKK oder auch, wie ich gerade mit Außenminister Maas, dann wird so ein bisschen despektierlich über das Saarland gesprochen. Wenn ich dann jetzt sage, oh, Umweltminister in Schleswig-Holstein, jo, das ist dann auch gerade eine Qualifikation. Oh toll, also er war mal bei einer Behörde, in der Hoffnung, dass er gute Behördenleiter hatte, konnte er dann drüber natürlich schön herum mit Philosophie herumschwurbeln. Aber der mal Butter bei die Fische an der Küste, ich sehe nicht die wirkliche inhaltliche Kompetenz. Und von daher,
Also die mächtigste Frau der Welt war gerade mal Umweltministerin und kam dann vorher aus der DDR und hatte damit Politik noch nicht viel am Hut und ist trotzdem, wie ich finde, eine der erfolgreichsten Regierungschefinnen
der Welt, kann man sagen.
In der bundesrepublikanischen
Geschichte. Ja, aber auch geworden. Der Welt tatsächlich.
Also
ja.
Der Erfahrungswert, also wenn man den immer nehmen würde, dann wäre der auch nicht besonders groß. Also das finde ich.
Wir stammeln heute. Was wird der Hörer sich denken?
Da bin ich ja sprachlos. Also Saskia Esken, also wie gesagt, Landeselternbeirat.
Ja, das ist eine Linie.
Ja, aber ich meine, muss einer erst mal drei Jahrzehnte in der Opposition gesessen haben, bevor er dann gewählt werden kann? Oder muss er 5 Ministerien durchlaufen haben, bevor er gewählt werden kann? Das ist ja alles wünschenswert. Vielleicht, aber irgendwie auch unrealistisch. Also es gibt ja dann doch recht erfolgreiche Quereinsteiger, die politisch für Furore sorgen. Also da würde ich erst mal sagen, Gott sei Dank gibt es mal wieder Quereinsteiger, die nicht aus diesem politischen Apparat kommen, die sich mal trauen, vielleicht ein bisschen quer zu denken, die einen anderen Hintergrund haben, statt halt in dieser politischen Welt groß geworden zu sein.
Aber die politische Welt birgt doch schon für eine gewisse Kenntnis, wie bewege ich mich, was muss ich beachten und so weiter. Und jetzt ohne jetzt die politischen Inhalte von zum Beispiel Markus Söder zu bewerten. Markus Söder war Umweltminister des Freistaats Bayerns, war Finanzminister des Freistaats Bayern, hat sich jahrelang wunderschöne Scharmützel mit dem damaligen Parteichef Seehofer geliefert. Also eine gewisse politische Erfahrung und Machertum sollte man schon haben. Vielleicht klinge ich jetzt völlig konservativ. Und ja, um noch einen draufzulegen, auch Herr Kühnert reicht mir nicht. Ohne, dass ich ihn jetzt bashe, was er bisher so im Leben gemacht hat. Das halte ich jetzt völlig mal raus, weil ich diese Angriffe von anderen für einfach deutlich überzogen halte. Aber so einen gewissen, ja Mann, bei uns und auch bei euch wird einer auch nur Redakteur mit einer kompletten Journalistenausbildung. Und woanders werde ich auch nur Meister, wenn ich das und dieses gemacht habe. Oder ich werde da und da Richter mit einem fertigen Studium für das. Und wieso soll das nicht auch, wieso, also ich will die Leute gar nicht jetzt persönlich da niedermachen. Ich sage nur, ein bisschen mehr Substanz. Nennen wir es einfach Substanz, hätte ich ganz gerne.
Ja, also gegen Substanz spricht ja gar nichts. Aber das andere halte ich für ein wirklich schwaches Argument. Also nichts gegen Söder und ich finde auch Markus Söder macht im Moment eine extrem gute Figur, aber ob das daran liegt, dass der schon als 18-Jähriger das Franz-Josef-Strauß-Plakat über dem Bett hängen hatte und seitdem von der Parteikarriere.
Darauf habe ich gewartet.
Das bezweifle ich sehr. Also der hat sich nun wirklich durch alle Parteigremien irgendwie hoch durch Arbeit, aber auch durch die ein oder andere Intrige. Ich erinnere nur an Horst Seehofer, der Nachwuchs der CSU da mit Markus Söder Plakaten saß und er jovial lächelnd sagte, oh, das habe ich gar nicht gewollt.
Ja, ich erinnere mich.
Ja, Alter, bitte. Also das heißt doch, ich wäre doch froh, wenn wir anstatt eines Wirtschaftsministers Peter Altmaier, das ist ja auch in der Politik, ich habe Politiker.
Auch Saarland.
Ich habe Politikerkarriere gemacht, also kann ich alles.
Ja.
Und als Wirtschaftsminister, wenn man in der Wirtschaft fragt, kriegt der jetzt nicht nur gute Noten. Wie schön wäre das denn, wenn man ein gestandener Unternehmer, wenn man wirklich ein Fachmann aus der Wirtschaft, wenn ein Manager sagen würde, komm, ich nehme mich dem Amt an und versuche wirklich, die Wirtschaft in Deutschland voranzubringen. Stattdessen kommt halt jemand mit einer Politikerkarriere, dessen wirtschaftliche Kompetenz nicht unbedingt überragend ist. Also ich wäre froh, es gäbe mehr Quereinsteiger, es gäbe mehr Handwerker, es gäbe mehr Manager, es gäbe Sportler, was weiß ich, im Parlament und in den Ministerien, die sagen, okay, wir haben unsere Lebenserfahrung und die bringen wir in die parlamentarische Arbeit ein und stattdessen haben wir Parteisoldaten und die haben einen großen Anteil daran, dass die Leute sich gähnend abwenden und sagen, die Leute sollen uns verstehen, niemals.
Ja, da ist ein Punkt. Ich gebe ja auch zu, dass einige meiner Argumente in diesem Fall recht schwach sind. Es ist einfach ein gewisses Bauchgefühl. Es ist ein, wo ich mir sage, hey, das reicht einfach nicht. Denn ich will niemandem was Böses in Timbuktu. Aber deshalb sei der Vergleich gestattet. Die Bundesrepublik Deutschland ist eben nicht Timbuktu. Es ist schon eine ganze Spur komplizierter. Es ist, reden wir jetzt vom Klima, ETC, von Handelsverträgen, von einer in schwerem Wasser befindlichen Europäischen Union. Jetzt müssen wir demnächst mit Großbritannien verhandeln, wie wir uns die Zukunft miteinander vorstellen. Oh, ich hätte dann schon doch mal ein bisschen mehr Substanz. Ich weiß, es ist unfair. Aber nichtdestotrotz, es ist.
Ja. Aber womit du natürlich recht hast, also mir wäre auch der Gedanke unangenehm, wir hätten plötzlich einen Minister Kühnert, der mit wem auch immer zusammentrifft. Ja. Also das wäre mir auch, wo ich sagen würde, naja, ob das gut geht. Also da bin ich ja natürlich bei dir. Aber ich glaube, der Ausgangspunkt war die Kompetenz der Grünen fürs Kanzleramt. Kann das sein?
Ja. Und ich würde jetzt trotz allem, wenn wir vom Kanzleramt, wie viel Einfluss hat noch Baden-Württemberg? Und dann kommen wir so noch mal zu ein paar, wir sind ja im Rückblick, was 2019 passierte. Du als Ulmer, ich sag nur Batterien, oder?
Ja gut, das ist ein ganz schlimmes Kapitel. Auch in Richtung Politikverdrossenheit, weil Ministerin Karliczek als Wissenschaftsministerin ja entschieden hat, dass die Batterieforschungsfabrik in ihrem eigenen Wahlkreis angesiedelt wird, entgegen dem Rat eines Expertengremiums. Das war ganz bitter und das zeugt natürlich, darauf willst du ja hinaus, das zeigt natürlich, dass Baden-Württemberg im Bund im Moment wenig Einfluss hat, zu wenig Einfluss hat, als mit Bayern das erfolgreichste wirtschaftliche Land oder Bundesland in der Republik. Da gucken wir ganz schön blöd aus der Wäsche, auf Deutsch gesagt.
Und die Frage ist, wie sich das ändern sollte. Aber das sind vielleicht auch Debatten für unser Jahr 2020. Was hast du noch im Rückblick anzubieten? Über Sport reden wir hier nicht, weil wir ja schöne Podcasts haben, auf die kann ich nur sehr empfehlen.
Naja, also was mich im Rückblick, das war heute dann nochmal auch bei uns in der Konferenz eine Debatte, ist halt Greta Thunberg, die saß ja bekanntermaßen gestern offensichtlich in einem überfüllten ICE der Deutschen Bahn und hat das auch über Twitter per Foto mitgeteilt und dann gab es so ein kleines Scharmützel, weil die Deutsche Bahn sagte, ach Mensch Greta, du hättest auch sagen können, dass du in der ersten Klasse gesessen hast. Beide hatten irgendwie recht, weil die Greta Thunberg ist offensichtlich dann nachher umgestiegen und konnte dann der ersten Klasse weiterfahren und zuvor war sie halt in einem überfüllten Zug gewesen, weil der ICE zuvor, wer hat es noch nicht erlebt, ausgefallen war. Und das hat halt eine Riesendebatte gegeben und es gab, NTV hat eine Breaking News gebracht. Ja. Greta Thunberg fährt erste Klasse. Und im Rückblick auf dieses Jahr 2019 würde ich sagen, verdammt normal, und das geht auch an die eigene Adresse, also an die Medienadresse, wir sollten uns mal alle kurz zurücklehnen und diese irre Aufgeregtheit herausnehmen. Also ob Greta Thunberg nun in der ersten Klasse fährt, auf dem Boden eines ICE sitzt oder ob sie auf einer Segeljacht keine Toilette hat. Also wen interessiert es denn am Ende wirklich, dass das alles berichtenswert ist? Aber wir machen zurzeit eine Aufgeregtheit aus jeder Kleinigkeit, die stattfindet, dass wir sozusagen nur noch atemlos bleiben. Und das wäre so das, was mir 2019 in Erinnerung bleibt, dass dass diese Geschwindigkeit sich nochmal erhöht hat, dass wir nur noch von einer vermeintlichen Sensation zur nächsten stolpern und da manchmal so das Ziel und die Linie aus den Augen verlieren.
Ich bin da komplett bei dir, aber da sind wir auch in der Verantwortung, unseren Redaktionen klar zu machen, dass wir da wirklich einen Gang rausnehmen, um dann auch nochmal zu reflektieren und so weiter. Denn ob erste oder zweite Klasse mit dem Zug, das rettet oder schädigt das Klima überhaupt nicht. Und die Debatten in den sozialen Netzwerken, denn daher kommt ja der Druck, in den sozialen Netzwerken kocht es alles über und zwar nur noch schwarz oder weiß, extrem gegen ganz moderat und so weiter. Aber es gibt überhaupt fast überhaupt nicht mehr die Zeit, in aller Ruhe da auch mal zu argumentieren und sagen, ey, lehnt euch mal zurück, denkt mal 10 Minuten nach und dann schreibt ihr eure 20 Zeilen oder eure, was weiß ich, 100 Anschläge. Es ist eine schwierige Sache und auch für uns Journalisten, denn wir wollen ja schon noch unsere Funktion ausüben, in der gebotenen Distanz konstruktiv über die Geschehnisse hier in dieser Demokratie zu berichten. Und das wird teilweise recht schwierig.
Das ist wirklich schwierig. Das hat natürlich mit den sozialen Netzwerken zu tun, die sich ja überschlagen. Und wir haben es jetzt ja nochmal bei dem schlimmen, schlimmen Fall gesehen, des ermordeten Feuerwehrmanns in Augsburg, wo die Täterschaft ungeklärt war, wo es ungeklärt war, wer was überhaupt gemacht hat, wer zugeschlagen hat, wie. Und 3 Minuten später ist in allen sozialen Netzwerken schon über die Täterschaft spekuliert worden. Da sind schon Urteile abgegeben worden in die eine oder andere Richtung. Ich möchte das auch noch nicht mal tatsächlich in eine politische Richtung stellen, sondern es wird sofort drauf losgeschossen und spekuliert, bevor man nur überhaupt weiß, was passiert ist. Und ob die Polizei sagt, entschuldigen Sie bitte, wir müssen noch ermitteln, wir haben im Moment noch gar keine Erkenntnisse, das interessiert niemanden. Und das ist inzwischen, also das hat ein Maß erreicht und das spaltet die Gesellschaft in einem Maße, das ist wirklich erschreckend.
Ja, das hast du sehr schön formuliert und deshalb ist es fast das Schlusswort. Aber mir ist aufgefallen, wir haben herumdebattiert und so weiter, wir brauchen die Wette für 2020.
Zuvor muss ich übrigens noch was sagen. Ich habe eben erklärt, März 21 NRW-Landtagswahlen, das ist Mai 22.
Ja, das stimmt.
Ich habe mich eben vertan. Ja. Also ich bitte, dass alle Zuhörer, sorry, Entschuldigung, an dieser Stelle muss ich das zurücknehmen.
Ja, und ich will auch mal kurz sagen, ich wollte irgendwie so reingrätschen, war mir aber auch nicht ganz sicher. Und deshalb habe ich mal deine Position stehen gelassen, obwohl ich davon nicht überzeugt war.
Ja. Also siehst du, du solltest immer deinem Instinkt folgen.
Ja,
also,
ja.
Das die Vorsätze für nächstes Jahr.
Ich schlage vor, GroKo, überlebt ja, 2020, GroKo. Ja oder nein?
Ja, aber ich habe ja schon gesagt, also ich glaube, dass die Kanzlerin weiter Angela Merkel heißt, aber ob die GroKo überlebt, weiß ich nicht. Also komm, GroKo überlebt nicht, Punkt.
Gemein, dann muss ich jetzt sagen, GroKo überlebt. Aber die Hörer unseres Podcasts haben ja auch die letzten Monate mitbekommen. Wir sind hier teilweise natürlich wild am Spekulieren, haben ein paar Informationen und es hätte viel Konjunktiv auch gut gehen können mit meiner Wette.
Nein, aber es ist tatsächlich reine Spekulation. Also da spricht vieles dafür und vieles dagegen und da sind wir aus der Entfernung. Wir sitzen ja nun nicht in Berlin, haben nur unsere Kollegen, die dort sitzen und unsere Informationen von Menschen, mit denen wir reden. Aber ich glaube, da sind im Moment alle, was die Beurteilung angeht, relativ unsicher und von daher machen wir es mal. Der eine setzt auf grün und der andere auf rot.
Ja, okay. Also ich sage, sie hält. Sie hält. Argumentiere jetzt mal aus einer vordergründigen Unionssicht. Die Kanzlerin hat es bislang souverän durchgehalten, was ich auch nicht gedacht hätte in den letzten Monaten. Der Plan des Ausstiegs der Kanzlerin bislang funktioniert. Und dementsprechend wird dann die Union im Herbst nächsten Jahres einen Kanzlerkandidaten auserkoren und dann wird, ja, dann hangeln sie sich über Silvester 2021 und dann soll es so sein.
Dann schauen wir mal und dann sehen wir ja.
Alles klar. Dann wünsche ich den Ullmann schöne Weihnachten und einen guten Rutsch und man spricht sich im nächsten Jahr.
Das Gleiche zurück nach Ravensburg und auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis dahin, bis 2020.
Alles klar, bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.